Belvedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes aus Deutschland, Europa und der Welt mit Bernd Schwickerath.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Ich bin gerade frisch zurück aus Mannheim. Spiel 3. Die Adler gewinnen wieder gegen München. Ich muss erst mal sagen, top war tatsächlich die Stimmung. Also das ist schon krass, wie das abgeht bei 13.600. Und als dann Justin Schütz dieses 2:1 geschossen hat und dann halt eben 13.247 irgendwie so in die Richtung den Namen Schütz gerufen haben. Tatsächlich musste ich echt überlegen, ob ich das schon mal so laut gehört habe in einem Eisstadion. Also einfach, also die Euphorie ist wirklich groß da. Die Leistungen sind da und Mannheim, ja, fehlt noch ein Sieg bis zum Einzug ins Finale. Es wäre das erste seit 2019. Sieht gut aus.
Ja, sieht sehr gut aus. Und ich finde, man muss auch mal erwähnen, diese ganzen Kurios, die Mannheimer Fans da machen, ne? Weil so alle paar Tage da was auf die Beine zu stellen, ne? Das ist echt viel Arbeit. Und Respekt dafür. Gut, jetzt wissen sie natürlich in der Regel in Mannheim schon relativ früh, dass sie in den Playoffs spielen, können sich darauf vorbereiten. Aber immer wieder eine neue machen, ist schon echt nicht so schlecht. Aber kommen wir zum Sportlichen. Du hast den entscheidenden Mann schon erwähnt, Justin Schütz. Ich meine, wieder 2 Tore gemacht, auch den Game-Winner gemacht. Und wenn wir mal gucken, der hat jetzt in den Playoffs 4 Tore gemacht und das waren alles jeweils Führungstore. Ne? Und was ich echt mag, sind ja die Interviews mit dem. Ne? Also ich habe ihm nicht ganz abgenommen, ehrlich gesagt, gestern, dass er nicht mitbekommen hat, dass er den ersten noch abgefälscht hat, dass er dachte, Gavanke hätte das Tor gemacht. Aber er ist einfach ein sympathischer Kerl und man hört ihm einfach gerne zu, weil er halt auch mal nicht, oder weil er nicht eben nur Phrasen raushaut, sondern auch mal was erzählt.
Ja, tatsächlich sind wir gestern nach der Produktion auch ein bisschen zusammengesessen mit den Kollegen und dann war halt auch so die Frage, wohin kann sich die DL noch entwickeln, jetzt bei den Zuschauerzahlen und natürlich auch diesen Zahlen von Magenta und ja, jetzt die 4 größten Teams im Halbfinale und läuft er wirklich gut. Klar kannst du sagen, sportlich kann sich immer noch besser entwickeln, aber wir sind dann auch auf den Trichter gekommen. Ja, die Liga braucht halt Typen, braucht halt Gesichter. Ja. Ja, und Justin Schütz ist so einer, der sportlich liefert und der aber halt dann einfach auch, ja, ich höre dem auch gerne zu und der haut keine Floskeln raus, sondern der ist einfach ehrlich, trägt so ein bisschen das Herz auf der Zunge. Erinnert dich an die Situation, als er da in Köln die Bude gemacht hat und dann er so ein bisschen, das hat er perfekt gelöst, finde ich, ein bisschen provokativ gejubelt und gezeigt, okay, hey, ich spiele jetzt für Mannheim, aber im Interview danach dann gesagt, okay, ich finde die Stadt geil, ich finde die Fans geil. Also insofern, wie authentisch in dem Fall, ich nehme das Wort in dem Fall mal her, wie authentisch kann man so eine Situation lösen und gestern dann wieder. Ja, ich glaube es ihm auch nicht, dass er nicht gespürt hat, dass der Schuss an seinen Schläger gegangen ist, wobei ich habe auch 2-3 Zeitlupen gebraucht, um das zu sehen, weil Gavanke halt erstmal so gejubelt hat, als hätte er das Tor geschossen und dann Schütz auch nicht seinen Signature-Jubel ausgepackt hat, aber also der Schuss wäre ja sonst, glaube ich, vorbeigegangen, also da hat er wirklich die Richtung geändert. Und das zweite Tor, nachdem er wirklich ein Kacktor gemacht hat in Spiel 2, gar nichts dafür konnte eigentlich, nur richtig gestanden oder richtig gefahren, das zweite war auch geil, so ein Schuss einfach reingehauen, das Ding, ja, kurze Zeit nur gehabt, zu überlegen, was er macht oder wahrscheinlich dann instinktiv das Ding einfach reingehauen.
Ja, und wo du mit Reinhauen sprichst, oder von Reinhauen sprichst, also Mannheim haut die Dinger halt auch einfach rein. Ne? Wenn wir uns mal die gesamte Serie bislang angucken, ist Mannheim ja jetzt nicht, was das Spielerische angeht, klar überlegen. Ich finde, das ist jetzt keine 3-0-Serie. Man kann sogar sagen, dass in den ersten beiden Spielen München eher die bessere Mannschaft war. Aber die Münchner kriegen es halt nicht über die Ziellinie. Und wenn wir insgesamt gucken, die haben grob 20 Schüsse mehr, die haben fast doppelt so viele Slot-Schüsse, die haben sogar mehr Expected Goals, aber bei den richtigen Toren liegen sie halt zurück und da müssen wir natürlich auch über Maximilian Franzrepp reden, der jetzt schon bei 6 Goals saved above expected ist. Also er hätte 6 Tore mehr kassieren können und trotzdem würde keiner sagen, er spielt eine schlechte Serie. Aber er hält die Dinger einfach und er ist mit Schütz zusammen für mich der Hauptgrund, warum Mannheim da jetzt 3-0 führt.
Ja, und dann sind wir gleich beim Flop. Wahrscheinlich wird die Serie kurz. Also es ist ja noch nie passiert in der DL-Geschichte, in der Best-of-Seven-Serie, dass es einen Reverse-Sweep gab, also von 0-3 auf 4-3. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass München das Ding noch komplett dreht. Klar, die müssen sagen, jetzt Spiel für Spiel, das nächste dann gleich wieder am Dienstag, natürlich gewinnen, den ersten Schritt machen, aber das könnte halt in 4 vorbei sein, dann in 5 vielleicht vorbei sein. Und eigentlich gefällt mir die Serie sehr, sehr gut. Und ich finde halt dadurch, dass es auch enge Spiele sind diese Sachen, die sonst oft passieren in den Playoffs, ja, dass du nochmal Zeichen setzen willst hinten raus, in Anführungsstrichen natürlich in großen Anführungsstrichen, die passieren da einfach nicht, weil du weißt, jede Strafe kann die letzte sein in der Serie oder das wirkt sich halt auf das Spiel aus. Und jetzt gestern war es ja auch wieder so, klar, am Ende ist 4-1, aber bis in die 52. Minute rein ist es ein 1-1 und dann die letzten Minuten waren halt empty net goals. Das heißt, zu jeder Zeit hätte da München noch die Möglichkeit gehabt, das Ding auszudrehen. Also es gibt halt keine Garbage Time in dieser Serie, komplett von der ersten bis zur letzten Minute. Ja. Und dann aber vielleicht einen Sweep zu haben, was ja durchaus passieren kann, oder 5 Spiele, finde ich schade.
Ja, absolut. Also ich würde mich auch bei dieser Serie wirklich auf 6 oder 7 Spiele freuen. Ich glaube nicht, dass es passiert. Also klar traue ich München definitiv zu, jetzt auch mal ein Spiel zu gewinnen. Aber 4 in Folge oder zumindest 3 in Folge, weiß ich nicht.
Mannheim hat 9 der letzten 10 gewonnen gegen München. Und das waren alles knappe Spiele. Ich habe es nochmal rausgesucht. 6 mit einem Tor Vorsprung, 2 mit 2 Toren Vorsprung und jetzt halt dieses mit 3 Toren Vorsprung, wobei es ja eigentlich auch ein Tor Vorsprung war mit den empty net goals. Also es waren alles enge Spiele und ich kann mir auch vorstellen, dass es am Dienstag wieder eng wird. Ich kann auch mir auch vorstellen, dass München nochmal eins gewinnt, aber 4 in Serie ist schwer vorstellbar. Weil Mannheim das einfach auch gut macht, einfach eine gute Mannschaft.
Absolut. Ja, und da kommen wir zu einer anderen Serie. Die ist nämlich komplett anders. Die ist in der Serie viel spannender, aber die einzelnen Spiele sind es nicht, weil da immer eine Mannschaft total hoch gewinnt. Also im ersten Spiel war Berlin mit 3 Toren vor, dann Köln mit 4, jetzt Berlin wieder vorne. Wobei man sagen muss, am Ende wurde es ja auch nochmal spannend, aber das Spiel an sich war ja eigentlich nicht spannend, weil die Berliner einfach so unfassbar heimstark sind. Also seit dem 1-7 gegen Mannheim im Viertelfinale 24 haben die 19 von 20 Heimspielen gewonnen. Und wir sagen ja eigentlich immer, ja, wir reden immer viel über Heimrecht, aber andererseits sagen wir dann auch immer, spielt das wirklich so eine große Rolle? Ja, in Berlin spielt es anscheinend eine Rolle.
Ja, und dann spielt es auch eine Rolle, dass Berlin halt immer vorlegen darf, jetzt auch zu Hause. Und klar, Köln hätte, wenn es so weitergeht, dann Spiel 6 und Spiel 7, wenn sie immer nachziehen können, zu Hause. Aber so weit muss es halt erstmal kommen. Und wenn ja Berlin am Mittwoch dann ja auch mal auswärts gewinnen sollte, dann ist es halt richtig Stress bei den Kölner Haien. Und ja, 10 Schüsse waren es für Berlin nach 40 Minuten, oder waren es 40, 10 sogar, also zu 10 Schüsse auf jeden Fall. Am Ende waren es 56 zu 20, das heißt
40 zu 10, du hast recht.
40 zu 10 nach zwei Dritteln, dann am Ende 56 zu 20 und Köln hat natürlich nach 0-3 dann nochmal verkürzt auf 2-3, aber irgendwie ja wieder zu spät aufgewacht, ne? Also wie schon in dem ersten Spiel, also ganz, ganz komisch diese Fluktuation und auch diese Auf und Nieder bei den Kölner Haien. Ja, und dann haben die Eisbären Berlin jetzt Hildebrand zurück, der ja schon 3-mal Meister geworden ist in Deutschland, einmal in der DL2, 2-mal in der DEL und ja auch letztes Jahr, Viertelfinale hat er noch Steppen mal gespielt, dann hat er sich verletzt, da kam dann auch Hildebrand im Halbfinale rein, aber die Statistiken sind ja dann im Playoffs von ihm überragend und ja, das Spiel war jetzt auch gut von Jack Hildebrand und insgesamt die Defensivleistung von Berlin war sehr, sehr gut.
Ja, muss man sagen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zahlen stimmen, weil ich habe mich gerade eben ein bisschen gewundert, als ich das auf der Seite von Markus nachgeschaut habe. Aber 0,4 Expected Goals hatten die Kölner nur. Das finde ich ein bisschen sehr wenig, ne? Also auch bei 20 Schüssen. Aber gut, wie dem auch sei, Köln generell halt, ja, wenn wir über den Start gesprochen, die wachen halt so spät auf. Und ich finde auch, die erste Reihe ist immer noch nicht so richtig da. Ja, im zweiten Spiel war sie da, ne? Da hat Russell 2-mal getroffen und McLeod hat auch getroffen. Aber jetzt waren sie wieder nicht so richtig da, ne? Und das ist halt das, was die Kölner über die Saison abgesehen von Juve und ausgemacht hat. Und gerade fehlt das so ein bisschen.
Also Mannheim 3-0 Führung gegen München. Köln liegt 1-2 zurück als in der Tabelle besser platzierte Mannschaft gegen die Eisbären Berlin. Wir verlassen die DEL nicht ganz, sind bei der Nationalmannschaft und sind beim Thema Deutscher Eishockeybund versus Marcel Brandt. Die letzte Runde war es jetzt in dem Fall, weil Marcel Brandt jetzt zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft. Und das ist insgesamt einfach ein komisches Ding. Harry Kreis war ja gestern in der Drittelpause beim Spiel Mannheim gegen München im Interview. Da kam dann auch vom Kollegen Hans Finger die Frage nach 2 Personalien, nach Marcel Brandt und Karacun konkret, warum sind die nicht mit dabei? Und dann hat Kreis gesagt, Brandt hat aus persönlichen Gründen abgesagt. Und jetzt ja, hat er gestern dann eben seinen Rücktritt bekannt gegeben und hat auch gesagt, jetzt ist wieder alles in Ordnung, sie haben telefoniert, sie haben das ausgeredet, aber er ist nicht mal beobachtet worden von Harry Kreis die letzten Jahre, sagt zumindest Marcel Brandt. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil da halt immer Aussage gegen Aussage steht, aber komisch ist es natürlich schon, dass Brandt seit Olympia 2022 und da war ja noch Toni Söderholm Bundestrainer, nicht mehr für die Nationalmannschaft gespielt hat.
Hm. Ja, also es gibt ja einen großen Artikel jetzt in der Eishockey News in der aktuellen Ausgabe und ich kann mal zwei Zitate vorlesen von Marcel Brandt daraus. Und das erste ist, wenn Aussagen kommen von einem Bundestrainer wie, du hast mich die letzten 3 Jahre nicht interessiert und ich habe dich nicht beobachtet oder generell geschaut, was du machst, dann ist das für mich Aussage genug. Das ist ein No-Go. Und das andere war dann, die Gerüchte, die kursierten, dass ich keine Lust auf das Ganze habe und irgendwas anderes vorschiebe, das stimmt alles überhaupt nicht. Ich war immer offen, ich habe immer gewartet auf einen Anruf, der ist nie gekommen. Und ja, ich meine, es ist, ich glaube, man tritt Marcel Brandt nicht zu nahe, wenn man sagt, dass das menschlich nicht immer so einfach ist. Ne? Es gab ja damals auch hier bei uns in Düsseldorf so Diskussionen, da ist er auch mal auf der Tribüne gelandet, als Tobi Abschreiter noch Trainer war, also da Interimstrainer war und sowas. Aber so mal ehrlich, auch alle anderen Spieler sind nicht immer Engel und ja, es geht in einem Team nicht immer nur darum, was jemand sportlich leistet. Das muss ja auch so als Team funktionieren. Aber hätte man Marcel Brandt nicht irgendwann in den vergangenen Jahren zumindest noch mal einladen können? Also ich finde es ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber gut, Harry Price wird seine Gründe haben. Das Thema ist jetzt komplett durch. Und wenn wir gerade sehen, dass er die deutsche Mannschaft in der Verteidigung eher Probleme hat, weiß ich nicht, ob das langfristig so gut ist. Klar, jetzt ist er auch alt, also er ist ja niemand mehr, der noch irgendwie 5, 6, 7 Turniere spielen würde oder so. Ne? Aber gerade jetzt in der Schweiz, glaube ich, hätte der Mannschaft schon ganz gut getan.
Ja, und vielleicht dann auch nochmal ein Spieler, der dann jetzt beim, was das Thema Olympia anbelangt und auch letzte Weltmeisterschaft ein bisschen unbelastet da reingeht in das Ganze, ja, der dann eigentlich eine ganz gute Form hat, eine gute Saison gespielt hat. Bei diesen ganzen Zitaten und wie das jetzt wiedergegeben wurde, würde ich trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, denn also, dass Kreis Brandt gesagt hat, du hast mich nicht interessiert, das ist natürlich, also so kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber nicht, dass das so O-Ton war. Ne?
Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen. Weil es geht natürlich auch nicht als Bundestrainer, dass er einem wirklich auffälligen Verteidiger in der DL sagt, ich habe dir jetzt die letzten Jahre überhaupt nicht beobachtet, was kann ich am Zettel, das kann er eigentlich nicht machen, finde ich. So.
Dann gehen wir, hörst du das Wort jetzt, runter in die DL2. Da haben wir.
Man hat eine Lernkurve, das ist keine Kurve, das ist ein Pfeil!
Und wir haben endlich das Finale, auf das wir alle hingefiebert haben. Krefeld gegen Kassel, die beiden besten Teams der Hauptrunde, die zwei größten, na, vielleicht nicht die größten, aber zwei der größten Namen, die da in der DL2 rumlaufen. Und natürlich auch zwei Teams, die eigentlich in die DL gehören. Ich meine, es ist schon ein Unterschied. Krefeld ist ja sehr souverän durchgegangen, zweimal gesweept. Bei Kassel war es jetzt eng, auch jetzt in Spiel 6 gegen Bietigheim. Wieder ein 4-3 nach Verlängerung. Der Game-Winner kommt von Tristan Keck. Und damit war diese Serie, obwohl sie insgesamt 4-2 ausgeht, deutlich spannender, als man eigentlich, wenn man nur das Gesamtergebnis sieht, denken könnte. Denn 5 von 6 Spielen sind mit einem Tor Abstand nur entschieden worden. 3-mal davon sogar erst nach Verlängerung. Und das einzige Spiel, was mit mehr als einem Tor Abstand ausgegangen ist, das hatte halt am Ende noch ein Tor ins Leere. Also war das eigentlich auch ein One-Goal-Game. Kassel hat sich da wirklich durchbeißen müssen. Ist natürlich wirklich die Frage, ob Krefeld da jetzt frischer ins Finale reingeht oder ob das vor dem Finale völlig egal ist. Einen Spieler möchte ich mir noch herausgeben, nämlich Yannick Valenti. Der hat im Halbfinale jetzt 4 Tore in den 6 Spielen gemacht. Am Wochenende hat er in beiden Spielen getroffen und insgesamt steht er bei 11 Punkten in 11 Playoff-Spielen. Und wenn man natürlich seine Familie kennt, ne, also er ist natürlich in Kassel ohnehin schon Held gewesen, allein wegen seines Vaters. Und kommt da richtig gut. Dann ist ja auch jetzt 25 Jahre alt. Und ich hab mich so gefragt, wenn es jetzt wieder nichts wird, meinst du, das wäre dann doch mal einer auch beim anderen Team für die DEL?
Er hat es ja probiert bei den Straubing Tigers. Ist da noch nicht so zurechtgekommen vor ein paar Jahren. Also ja, wenn sie nicht aufsteigen, könnte ich mir das schon vorstellen, dass er es versucht. Oder bleibt er in Kassel und ist da ein Topspieler und versucht dann nochmal dann aufzusteigen. Wobei die Frage ist...
Er ist ja auch wirklich ein Topspieler und er liebt auch die Stadt und den Verein und sowas. Ne?
Ja.
Aber ich frage mich halt bei manchmal so Leute so, obwohl das ja eigentlich genau ist, dass wir es so hören wollen. Ne? Ein Spieler bleibt seinem Verein treu, gerade unter einem, die Fans lieben ihn, er hat eine Verbindung zu dem Verein, schon familiär und sowas. Alles wunderbar. Aber manchmal denke ich mir so, willst du es nicht doch nochmal versuchen bei einem anderen? Aber egal, vielleicht steigt Kassel ja auch jetzt auf und das ist obsolet, dass wir hier gerade quatschen.
Ist das jetzt Planungssicherheit für Dresden oder nicht? Weil wir haben jetzt eigentlich 2 aufstiegsberechtigte Clubs im Finale. Wir sind uns sicher, dass Kassel, wenn sie schafft, noch raufgehen. Die haben das die letzten Jahre immer machen wollen. Aber wir hatten auch das Interview vom Hauptgesellschafter der Krefeld Pinguine per Shop vor den Playoffs, wo er gesagt hat, dass Geld fehlen würde. Und wir haben da schon überlegt, ist das jetzt eher so ein taktischer Move, dass nochmal Sponsoren auch akquiriert werden? Oder geht es wirklich darum zu sagen, selbst wenn wir Meister werden, wir nehmen dieses Aufstiegsrecht dann nicht wahr? Das wäre natürlich Wahnsinn. Aber grundsätzlich ist es jetzt so, wer Meister wird, steigt auf und damit sind eigentlich, und es tut mir fast ein bisschen weh, dieses Wort sagen zu müssen, aber eigentlich die Dresdner Eislöwen auch jetzt nicht nur sportlich, sondern tatsächlich abgestiegen.
Ja, die Frage ist natürlich, ob die Krefelder sich gerade selber ins Bein geschossen haben, dadurch, dass sie beide Serien gesweept haben, weil hätten sie ja nur ein Spiel jeweils verloren, hätten sie ja jeweils noch ein drittes Heimspiel gehabt in den Serien. Das wäre wahrscheinlich wieder ausverkauft gewesen. Da hätte man dann nochmal eine schöne sechsstellige Summe jeweils erzielen können. Also vielleicht sind die Krefelder Opfer ihrer eigenen Qualität, aber das kenne ich ja hier in dem Podcast.
Das hätte aber, weil dieses eine Spiel oder die zwei Spiele mehr hat, dass das Kraut dann fett gemacht.
Ich weiß es nicht, also ganz ehrlich, so ein ausverkauftes Ding mit mehr als 8000 Leuten, das ist schon eine gute sechsstellige Summe, ne? Plus andere Aufmerksamkeit und Fanartikel und Getränke und Essen und wobei ich gar nicht weiß, wiefern die da wie beteiligt sind, dass die Halle gehört ja der Stadt. Deswegen, ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind es natürlich durch diese Sweeps Spiele weniger, die sie sonst noch gehabt hätten.
Wir haben natürlich auch noch einen großen Flop aus der DEL2 und da geht es um Alexander Dück, den Ex-Trainer der Bietigheim Steelers, gegen den jetzt Strafbefehl erlassen worden ist. Es gibt ja schon länger den Vorwurf der sexuellen Belästigung, jetzt eben auch der Strafbefehl. Zwei Physiotherapeutinnen, ehemalige Physiotherapeutinnen der Bietigheim Steelers hatten sich da geäußert und die Frage ist jetzt, haben die Bietigheim Steelers da zu spät reagiert? Also jetzt darauf gewartet, dass tatsächlich auch ein Strafbefehl erlassen wird, hätte man da nicht sich schon früher von Dück trennen müssen?
Ja, ist immer schwierig, weil ich meine, grundsätzlich, ne, gilt ja auch für alle Leute, bis sie verurteilt sind, erstmal die Unschuldsvermutung. Aber es gibt natürlich auch Themen, da weiß ich nicht, ob man dann nicht trotzdem schon vorher sagen muss, nee, so geht's nicht weiter hier. Und das ist natürlich eins der krassen Themen überhaupt, wenn es um sexuelle Belästigung geht. Ja, es ist ein schwieriges Ding. Man kann auf jeden Fall sagen, Bietigheim hat so ein bisschen ausgesessen und gedacht, ach, das wird schon irgendwie. Andererseits haben sie jetzt mitten in einer Halbfinalserie den Trainer dann doch entlassen. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin natürlich grundsätzlich erstmal, ja, glücklich ist das falsche Wort, aber ich finde gut, dass wenn sowas passiert oder wenn zumindest die Vorwürfe da sind, dass sowas dann auch öffentlich wird und dass das nicht wieder totgeschwiegen wird, weil wir wissen ja, dass die Dunkelziffer bei solchen Themen ganz, ganz, ganz hoch ist und sehr viele Leute halt mit ihren Taten, die sie da machen, davonkommen. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein, aber trotzdem muss man natürlich auch hier nochmal sagen, er ist noch nicht verurteilt. Es gibt jetzt diese Strafanzeige, aber solange er nicht verurteilt ist, gilt natürlich trotzdem immer noch die Unschuldsvermutung. Ja, könnt ihr natürlich selbst entscheiden, ob ihr dem glaubt oder denkt, naja, das ist schon, da ist schon was dran, da wird schon noch mehr nachkommen.
Sagen wir mal so, es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass er erstmal dem Mann geglaubt wird, beziehungsweise der erstmal geschützt wird. Ja. Genau, also insofern, ich bin da auch hin und her gerissen grundsätzlich. War es jetzt für die Bietigheim Steelers da, glaube ich, auch nicht einfach. Sie haben jetzt bekannt gegeben, dass sie die Situation noch die ganze Zeit verfolgt haben und ernst genommen haben. Würde ich Ihnen jetzt mal so glauben. Andererseits, konsequenter wäre es natürlich gewesen, gleich zu sagen, wenn solche Vorwürfe eben da laut werden, da zu reagieren. Wobei, dann hätte man vielleicht auch vorschnell reagiert. Insofern ist ein schwieriges Ding. Aber jetzt ist es alternativ.
Ja, ein Strafbefehl hat natürlich dann schon eine offizielle
Qualität. Genau, jetzt ist es alternativlos, finde ich. Also wenn gegen deinen Trainer Strafbefehl erlassen
wird. Definitiv. Dann, ja, genau. Und wie du richtig gesagt hast, ne, also dass dann häufig von vielen auch eher den Männern geglaubt wird, ne, und darüber, die Frau will irgendwie nur Aufmerksamkeit oder was abzocken und so ein Quatschgelaber. Ne, also ja, es gibt wahrscheinlich so viele Fälle, die nie an die Öffentlichkeit gekommen sind und zumindest dahingehend hat die Gesellschaft sich ja ein bisschen verändert, dass das Thema jetzt sensibler behandelt wird. Das heißt natürlich längst nicht, dass alles gut ist, aber vielleicht entwickeln wir uns da so langsam in die richtige Richtung.
Schauen wir in die Oberliga. Zwei Halbfinals, eins ist vorbei. Deckendorf steht im Finale 4-1, im Viertelfinale schon gegen Duisburg, jetzt ein 4-1 im Halbfinale gegen Tilburg, deutliche 7-2 in Spiel 5. Marco Bassler, ehemals auch in der DEL in Straubing und in Berlin, 4 Tore hat er geschossen, Ty Jacks mit 4 Assists und das sind so auch ja, zwei Spieler, die insgesamt rausstechen in den Playoffs. Bassler jetzt mit insgesamt 11 Toren, das ist der Topwert, und Ty Jackson mit 26 Punkten in 13 Spielen, damit Topscorer, also top, dass Deckendorf so durchzieht und Tilburg ist raus und da sage ich nicht, das ist top, es soll die beste Mannschaft ins Finale kommen oder durchziehen, aber es ist halt top, dass auch wirklich der Meister dann auch aufsteigt. Ne? Also das ist ja das Ding in dem Fall.
Ja, für Kopfbeuren ist es nicht so doll, aber ja klar, so gesehen weiß man dann auch quasi wie in der DEL 2, mit in Klammern machen sie es wirklich, aber zumindest weiß man, der Meister kann aufsteigen, will aufsteigen, soll aufsteigen. Ja, und im zweiten Halbfinale ist da ein bisschen mehr Spannung drin. Memmingen führt mit 3-2 gegen die Hannover Scorpions, weil es ein 5-3 Auswärtssieg in Spiel 5. Am Dienstag könnte Memmingen dann schon mit einem Sieg ins Finale einziehen. Und dann wäre es ja schon wieder so, dass das Südteam aufsteigt. Also sind die Südteams wirklich so viel besser als die Nordteams oder sind sie einfach im entscheidenden Moment besser? Wir haben ja schon oft drüber gesprochen, dass die Oberliga irgendwie grundsätzlich mal neu gedacht werden muss. Vielleicht ist auch das irgendwann mal ein Thema.
Dann schauen wir kurz nach Europa. Da würde ich sagen, morgen in den 10 Minuten Eishockey, die ihr hören könnt, wenn ihr bei Steady mit dabei seid, da könnt ihr nicht nur die 10 Minuten Eishockey hören, sondern könnt ihr auch unsere drei Gedanken zum Playoff-Spieltag immer lesen in der DL. Ihr könnt die Best of Seven immer zum Wochenende lesen mit einem ausführlichen Thema der Woche. Aber wenn ihr bei Steady seid, dann hört ihr morgen auch die 10 Minuten Eishockey, unseren wochentäglichen Podcast. Und da gibt es einen genaueren Blick auf Europa. Aber drei Sachen können wir schon mal hier mit reinnehmen und fangen in der Schweiz an. Da gibt es das Finale zwischen dem Hauptrundenersten Davos und dem zweiten Fribourg-Gotteron. Beide haben im Halbfinale ihre Serie mit 4-1 gewonnen. Und das ist dann doch mal ein neues Finale. Es gibt entweder den ersten Titel für den Rekordmeister HC Davos seit 2015. Also sie haben zwar die meisten Titel geholt mit 31, aber seit über 10 Jahren keinen mehr. Oder es gibt den ersten Meistertitel überhaupt für den HC Fribourg-Gotteron. Also nach Jahren mit zuletzt Zürich oder auch dann mal Bern als Meister oder zwischenzeitlich Genf gibt es einen, zumindest jetzt für die letzte Phase, neuen Champion in der Schweiz.
Und wenn wir eben über die Stimmung in Mannheim gesprochen haben, schaut euch mal Videos an von der Stimmung in Fribourg. Also ja, da ist ja das neue Stadion gebaut worden, wo jetzt bald auch die WM stattfindet. Sensationell, was da abgeht, wie die ganze Halle da feiert. Das ist schon wirklich vom Feinsten. Dann rüber nach Schweden. Da zieht der Hauptrundenerste Skellefteå durch. Also ne, hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt, dass die ja richtig heiß drauf sind. Jetzt 3-0-Führung gegen Luleå. Und sieht wohl danach aus, als würde Skellefteå dann auch wirklich ins Finale einziehen. Und dann gucken wir noch schnell nach Tschechien. Da ist Třinec nämlich schon im Finale. Und heute könnte Pardubice folgen. Die führen nämlich 3-2 in der Serie gegen Prag. Da ist heute Spiel 6. Und wenn Prag rausfliegt, dann ist auch unser Quiz von vor ein paar Wochen endlich aktuell.
Genau. Mit den Hauptstädten, wann die das letzte Mal Meister geworden sind. Ja, kann gut sein, dass Pardubice da, Sparta, Prag.
Schöner Übergang jetzt mit der Hauptstadt, nämlich Washington.
Die Rechnung macht. Ja.
Ja, wir gucken nämlich in die NHL und da waren ja die wahrscheinlich letzten Spiele Crosby gegen Ovechkin. Eigentlich sollten es ja zwei sein, nämlich 100 und 101. Und die NHL hat ja da wie ein riesen Trara gemacht mit eigenen Statistiken nur zu diesen beiden. Ja, und dann, ich sitze Samstagabend vorm Fernsehen, denke mir, los geht's. Ja, auf einmal Crosby gescratcht. Denke mir, was ist denn jetzt los? Dann wurde dann gesagt, ja, der ist Day-to-Day. Und dann hat der Trainer gesagt, ein bisschen angeschlagen, aber er ist jetzt nicht wirklich verletzt. Oder er hat eigentlich immer nur Day-to-Day auf jede Frage geantwortet. Aber natürlich schon ein bisschen bescheuert, dass man das gerade in dem Spiel macht. Ich verstehe es natürlich andererseits auch, weil die Penguins sind mehr oder weniger durch schon da gewesen. Und dann will man natürlich auch gute Leute schonen. Es sind ja auch diverse andere geschont worden, auch Erik Karlsson zum Beispiel. Also waren diverse Topspieler draußen. Aber letztes Heimspiel von Crosby gegen Ovechkin wahrscheinlich, hätte ich mich schon gefreut, wenn er dabei ist. War er nicht, dafür war er Sonntag dann dabei. Am Sonntag gab es ja dann quasi das Rückspiel und da hat dann Crosby auch gespielt. Aber die Frage ist, war es wirklich das Letzte?
Ja, weil da gab es ja danach dann die Handshake-Line, also da wollten sich dann die Penguin-Spieler von Ovechkin verabschieden und der hat dann gesagt, hat abgewunken, wartet, also weiß ich nicht, vielleicht sehen wir uns nochmal. Also er hat ja das noch nicht offiziell bekannt gegeben, dass seine Karriere oder seine Nordamerika-Karriere vorbei ist. Er will das im Sommer entscheiden, also diese Handshake-Line hat er abgelehnt, aber war ja doch irgendwie dann, waren ein paar coole Aktionen dabei, also vor dem Spiel ein Foto mit Crosby, Malkin und Letang, den ewigen Penguins, und dann hat er auch noch das Eröffnungsbully gegen Crosby genommen, also erst eigentlich nicht, da wurde dann der Center rausgeschickt und dann kam Ovechkin und dann gab es nochmal das Bully Crosby gegen Ovechkin.
Ich würde sagen, er hat es auch relativ klar verloren. Ne? Ja, genau. Also der Puck fliegt quasi wie an so einer Schnur gezogen in die Hälfte der Penguins. Also Bullies sind nicht das, was der Ovechkin kann, dafür kann er Tore schießen. Aber übrigens auch Respekt mal vor den Penguins-Fans, nämlich wenn wir jetzt nochmal kurz auf den Samstag zurückschauen, da wurde Ovechkin dann in so einem Power-Break oder Commercial-Break, wie das da ja heißt, dann so kurz geehrt, über den Videowürfel wurde dann eingeblendet und die ganze Halle ist aufgestanden, langer Applaus, er hat dann noch zurückgewunken und sowas. Und ja, jetzt muss man natürlich sagen, er ist einfach ein ganz großer Mann dieser Liga-Geschichte. Da hätten auch andere applaudiert, aber wenn wir natürlich wissen, was Penguins und Capitals für eine lange Rivalität haben und auch Crosby Ovechkin als Person, hätte ich nicht zwingend erwartet, dass die ganze Halle so für ihn aufsteht und so für ihn applaudiert. Andererseits muss man sagen, zum letzten Mal so richtig, richtig heiß war ja diese Rivalität auch 2018, als die Capitals auf dem Weg zum Stanley Cup die Penguins ausgeschaltet haben.
Dann schauen wir zu den Montreal Canadiens. Da haben wir schon Cole Caulfield gehabt, der die 50-Tore-Marke geknackt hat, möglicherweise auch noch die Rocket Richard Trophy gewinnt. Und jetzt hat Nick Suzuki die 100-Punkte-Marke geknackt und Lane Hudson hat den Franchise-Rekord für Verteidiger-Assists in einer Saison eingestellt. Suzuki ist erst der 5. Spieler in der Canadiens-Geschichte, der 100 Punkte schafft in einer Saison. Nach Guy Lafleur, der hat es 6-mal geschafft. Peter Mahovlik, Steve Schutt und Mats Näslund. Näslund zuletzt in den 80er Jahren. 1986 hat er die 100-Punkte-Marke geknackt. Also das finde ich schon Wahnsinn, dass es nicht mehr Leute gibt in der Geschichte dieses großen Clubs, die die 100-Punkte-Marke geknackt haben.
Ja, das gleiche gilt aber auch für diese 66 Assists. Ne? Also ich meine, Hudson zieht jetzt mit Derry Robinson gleich. Der hatte seine 66 Assists in der Saison 76-77, also 50 Jahre fast her. Und der kann ihn jetzt noch überholen, weil er hat ja noch ein Spiel, steht insgesamt übrigens bei 78 Punkten, ist jetzt Dritter unter den Verteidigern der ganzen Liga. Aber ich finde, genau wie bei Suzuki, krass, dass es in dieser langen, langen und sehr, sehr erfolgreichen Geschichte der Kenny Edins niemals einen Stürmer gab, der mehr als 100 Punkte oder mehr Stürmer, die mehr als 100 Punkte gemacht haben und halt mehr Verteidiger, die mal 66 Vorlagen gemacht haben. Wobei man natürlich auch sagen muss, die Canadiens hatten ihre ganz großen Erfolge in der Zeit, als weniger Teams in der Liga waren, als weniger Spiele gab. Ne?
Ovechkin hat sich nicht verabschiedet, Kopitar hat sich aber verabschiedet. Letztes reguläres Heimspiel seiner Karriere, letztes Heimspiel in der Regular Season. Kann sein, dass sich die Kings noch für die Playoffs qualifizieren, dann geht die Karriere weiter, aber er hat sich das Mikrofon geschnappt. Und muss man schon sagen, die Ansprache war emotional, ne? Zittrige Stimme, ja. Komplette Karriere für die LA Kings, viele Franchise-Rekorde aufgestellt, 2-mal Stanley Cup gewonnen mit den Kings. Also da endet natürlich dann entweder jetzt nach der Regular Season oder dann nach den Playoffs eine Ära.
Aber ich kann mir sofort schon vorstellen, dass es noch ein paar Spiele gibt, weil die Kings haben ja 1-0 gewonnen gegen Edmonton, weil es der 4. Sieg in Folge, also die sind im Vergleich zu dem Team, über das wir gleich mal sprechen, genau zum richtigen Zeitpunkt wieder richtig stark und ja, stehen jetzt auch aktuell auf einem Playoff-Platz. Dann reden wir doch mal über dieses Team, reden wir mal über einen Flop aus der NHL und es sind die Detroit Red Wings, die haben die Playoff schon wieder verpasst, zum 10. Mal in Folge. Das ist jetzt der längste Playoff-Drought in der NHL aktuell und da muss man sich natürlich zwei Fragen stellen. Die eine ist die große, die sich alles gerade in Detroit stellt. Was wird aus Steve Yzerman, dessen super tolle Eiserplan ja anscheinend überhaupt nicht funktioniert, weil irgendwann muss man dann einfach mal in die Playoffs kommen, allein schon wegen der Geschichte der Red Wings, aber natürlich auch, wenn man so oft hochdraftet und natürlich auch gute Möglichkeiten hat. Die Halle ist ja irgendwann neu gebaut worden, da wird diverses Geld reinkommen. Also es wird auch nicht darum, also ich meine das Geld jetzt nicht mit dem Salary Cap, der ist ja für alle gleich, also Gehälter ausgeben können sie nicht mehr als andere, aber da wird ja auch außerhalb des Eises sehr, sehr viel passieren, dass es diesem Team gut geht oder wird viel Geld zur Verfügung stehen, dass man da was machen kann. Und irgendwie scheint da nichts von anzukommen, also zumindest nicht bei den Leistungen. Und die zweite große Frage ist natürlich, kommt Moritz Seider jetzt zu Welpen? Da hat Harry Kreis ja auch gestern was zu gesagt.
Ja, ist natürlich jetzt noch nicht klar. Kann man jetzt auch noch nicht entscheiden. Ihr wisst das, erstmal muss die Saison zu Ende gehen, dann gibt es die Exit-Meetings. Und ich glaube schon, dass dann Christian Kühnerst langsam so eine Standleitung Richtung Steve Yzerman aufbauen wird und mit ihm sprechen wird. Und ob Seider kommt, dann ist die Frage der Versicherung, ob das dann geregelt werden kann. Dann ist die Frage, will Seider für Deutschland spielen? Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er jetzt auch nach diesen letzten beiden Turnieren, die nicht gut gelaufen sind, obwohl er durchaus auch im Fokus war, er war Kapitän letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, er war ja Assistant-Kapitän jetzt dieses Jahr bei den Olympischen Spielen, dass er da vielleicht auch ein bisschen was gerade biegen will. Aber gesichert ist es auf jeden Fall nicht, dass Moritz Seider kommt.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, er hat ja 2019 schon als 18-Jähriger damals in Bratislava die WM gespielt oder generell in der Slowakei. Und der hat natürlich jetzt, auch wenn er keine Playoffs spielt, immer sehr, sehr lange Saisons gehabt. Vielleicht will er auch irgendwann einfach mal sagen, boah, ich brauche auch mal einen längeren Sommer, um mich zu erholen. Aber er spielt natürlich gerne für Deutschland und wäre natürlich extrem wichtig. Übrigens ein anderer Verteidiger wird auch nicht in den Playoffs spielen und wäre dann auch ein WM-Kandidat, nämlich Matthew Schaefer. Denn auch die New York Islanders haben die Playoffs verpasst, obwohl sie ja zwischendurch richtig gut unterwegs waren, aber jetzt sind sie auch gerade in der Krise und am Wochenende haben sie wieder beides verloren. Erst 0-3 gegen Ottawa, dann 1-4 gegen Montreal und da kann ich nur sagen, der Trainerwechsel hat sich mal richtig gelohnt. Also das war ein ganz starker Move von den Islanders.
Wobei es ja in dem Fall, also es gab ja die zwei späten Trainerwechsel, einmal hat er funktioniert bei den Vegas Golden Knights, einmal hat er nicht funktioniert bei den New York Islanders und ich finde jetzt, also einmal ist Pete DeBoer der neue Coach, einmal ist John Tortorella der neue Coach, bei DeBoer kann ich es nachvollziehen, dass man dem versucht vom Markt zu nehmen, bei John Tortorella, der hat zwar jetzt sich mit den Vegas Golden Knights für die Playoffs qualifiziert, aber das ist eher so, vielleicht dann eher der Typ Feuerwehrmann, ich meine, der hat seit über 20 Jahren so kein Titel mehr geholt in der NHL, klar, war jetzt auch als Assistent mit dabei, bei der Goldmedaille der USA, bei den Olympischen Spielen, aber also den De Boer-Move so mit ein paar Tagen Abstand, ein bisschen mehr gelesen dazu, ein bisschen mehr gehört dazu, kann ich dann schon verstehen von den Islanders. Aber für dieses Jahr hat es eben nichts mehr gebracht.
Nee, und Tortorella muss man auch sagen, die Golden Knights waren ja nicht wirklich schlecht. Sie haben halt gerade schlechte Ergebnisse gehabt, aber sie haben ja nicht wirklich schlecht gespielt. Aber sie sind in den Playoffs, das ist natürlich auch ein Top. Und das gilt auch für vier andere Teams, oder drei andere Teams, die das übers Wochenende geschafft haben. Die Edmonton Oilers haben es geschafft und die Boston Bruins und die Ottawa Senators. Und reden wir erstmal kurz über die Boston Bruins. Also mal großen Respekt an Markus Sturm. Ne? Er hat ja selber vor der Saison gesagt, wir sind noch nicht so weit, wir brauchen noch mal ein paar Drafts und müssen hier ein bisschen neu aufladen. Und dann direkt im ersten Jahr in die Playoffs kommen, das hatte ihm keiner zugetraut und er sich vielleicht sogar selber nicht. Aber er hat es echt stark gemacht und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er ein paar Jack Adams-Stimmen bekommt als Trainer des Jahres. Ich glaube nicht, dass es gewinnt, aber er wird auf jeden Fall ein paar Stimmen bekommen und das ist fürs erste Jahr ja wirklich schwer beeindruckend. Und in dem Zusammenhang ganz kurz Lukas Reichel, der hat auch wieder ein spektakuläres Wochenende gehabt, ist ja erst nach unten geschickt worden in die AHL, nach Providence, hat dort aber dann direkt gepunktet wieder und ist sofort wieder hochgezogen worden zu den Bruins. Also ging es hin und her. Aber wir müssen auch über Ottawa reden, ne?
3-0 gewonnen bei den Islanders, dann haben sie zwar nach Verlängerung gegen New Jersey verloren, aber zum zweiten Mal in Serie spielen die Ottawa Senators und damit auch dem Stützle Playoffs, hatten zwischendrin schon 10 Punkte Rückstand, haben eine Aufholjagd gestartet und sind jetzt drin und ansonsten muss man sagen, dass dieser Osten durchaus spannend ist da in den letzten Spieltagen. Philadelphia 94 Punkte, Washington 93 Punkte, Columbus 92 Punkte und am letzten Spieltag direkt das Duell zwischen den Columbus Blue Jackets und den Washington Capitals, also da wird es bis zum letzten Spieltag dann dauern, bis klar ist, wer in den Playoffs ist.
Ach, das haben wir gerade über Ovechkin vergessen, weil er hat ja jetzt noch das Auswärtsspiel in Columbus. Vielleicht war das gestern auch schon sein allerletztes Heimspiel, weil wenn die Playoffs nicht erreichen und das mit der war und das war mit der Karriere. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass er so gar keine Lust hatte auf so eine Art von Verabschiedung. Wie gesagt, du hast ja gerade schon erzählt, dass er diese Handshake-Line da abgelehnt hat. Er hat ja sonst auch gesagt, er wollte nicht das haben, was andere Spieler hatten in den letzten Jahren. Das ist so ein Flurry hatte das ja zum Beispiel oder dieses Jahr Kopitar oder andere auch vorher schon, dass da irgendwie so richtig offiziell sich verabschiedet wird. Keine Ahnung, also irgendwie nimmt er sich ja damit auch ein Stück was klar. Andererseits hätte er sich damit die Option genommen, vielleicht doch noch länger zu spielen. Aber wenn er jetzt im Sommer aufhört, dann geht er irgendwie so ein bisschen leise, ne? Finde ich irgendwie ein bisschen komisch.
Wir haben dazu noch zwei Premieren und natürlich ist es da auch jeweils ein Top aus der NHL. David Reinbacher, der Österreicher, mit seinem ersten NHL-Spiel auch gleich einen Assist gesammelt beim 4:1-Sieg gegen die New York Islanders. Hat davor in der NHL gespielt für die Laval Rocket. 24 Punkte in 57 Spielen. Ist ja an Nummer 5 gedraftet worden von den Montreal Canadiens. Und eine zweite schöne Geschichte. Cameron Hughes, der ist schon ein bisschen älter als Reinbacher. 29 Jahre alt. Stürmer, der ja eigentlich Texas Stars, aber jetzt der Dallas Stars und er macht sein erstes NHL-Tor im vierten Spiel. Das ist jetzt alleine nichts Besonderes, aber er hat vorher 456 Spiele in der AHL gemacht und vor dieser Saison eben nur 2 Spiele in der NHL. In der AHL hat er gut getroffen, hat aber nur selten die Chance in der NHL bekommen und nach über 450 Spielen, also in der AHL, jetzt auch sein erstes Tor in der NHL mit knapp 30 Jahren. Durchhaltevermögen zahlt sich aus.
So ist das. Und wir müssen noch kurz über die Dallas Stars sprechen. Das ja haben wir jetzt eigentlich mal als Top einsortiert, weil sie haben einen dieser Fans identifiziert. Habt ihr vielleicht auf Social Media mitbekommen. Es gab ja so eine Gruppe, die hatte bei einem Heimspiel, die stand da relativ weit oben und das scheinen anscheinend irgendwelche dreckigen Nazis zu sein, weil die bei jedem Tor alle einen Hitlergruß gemacht haben. Im genauso quasi rhythmisch zu dem Torlied. Und das ist dann so von hinten so gefilmt worden. Und jetzt haben sie einen davon identifiziert und der kriegt natürlich dann eine Strafe, wird rausgeschmissen und sowas. Andererseits, das ist schon im Dezember passiert und mir kann doch keiner erzählen, dass das damals niemandem sonst im Stadion aufgefallen ist, dass man so lange gebraucht hat, um den zu identifizieren. Und außerdem ist es ja auch bisher nur einer von denen. Also Wahnsinn, was da einfach abgeht, ne? Und ja. Verpisst euch, ihr Nazi-Schweine, sag ich dazu nur.
Ist halt auch die Frage, ob die das Video oder das schon länger wussten. Also das Video habe ich jetzt auch erst vor ein paar Tagen eben gesehen. Aber dann ist halt auch wieder die Frage, sind dann die Dallas Stars nur tätig geworden, weil eben jetzt alle dieses Video gesehen haben und das dann genau also ein Image-Schaden ist? Oder hat das tatsächlich so lange gedauert und ist es dann Zufall, dass jetzt dieser Fan identifiziert ist? Oder haben die das bis dahin gar nicht gewusst? Das weiß ich jetzt wiederum nicht. Auf jeden Fall, seit Dezember ist es lang, das hat lang gedauert, da gebe ich dir recht.
Ja. Ja, aber es hieß doch auch von irgendeiner Person, ich weiß nicht, ob es die Person war, die es gefilmt hat, aber es hieß doch auch in diesen ersten Artikeln darüber, dass sie direkt zu den Ordnern gegangen wären und gesagt haben, ey, guck mal, was da oben passiert. Und die Ordner gesagt haben, ja, das sehen wir jetzt nicht, da kommen wir jetzt irgendwie nicht hin. Keine Ahnung, auch Aussage, ob es stimmt, weiß ich jetzt nicht. Aber schon ein bisschen strange, weil wenn man sich dieses Video anguckt, die stehen da ja minutenlang und machen Hitlergrüße, ne? Also, wo sind wir denn hier, bitte?
Ja, auf jeden Fall eine richtige Scheißaktion. Wir schauen noch ins College und haben da einen neuen Champion, wobei ganz so neu ist er nicht. Die Denver Pioneers holen sich den NCAA-Titel, 2-1-Sieg gegen Wisconsin. Dritter Titel in den letzten 5 Jahren, auch insgesamt mit 11 Titeln, die meisten am College. Also da sehr, sehr erfolgreich, wobei sie jetzt kaum so richtig erfolgreiche NHLer hervorgebracht haben. Bekannteste Namen sind da Matt Carl, Paul Stastny und Troy Terry, die alle für Denver gespielt haben.
Und dann zum Abschluss noch rüber in die PWHL. Montreal ist weiter souverän an der Spitze. 6. Sieg in Folge, ein 1-0 in Boston. Ja, wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Da fallen ein bisschen wenig Tore, aber das liegt eben auch an Frau de Bier. Die hat nämlich ihren 7. Shutout der Saison schon gefeiert, steht bei mehr als 95% Fangquote und kriegt nur knapp ein Gegentor pro Spiel. Und überhaupt Montreal, letzten 6 Spiele nur 2 Gegentore, was ja auch an Sandra Abstreiter lag, die ja auch einen Shutout hatte.
Und dann haben wir noch Ottawa mit einem wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs. Da geht's ja noch um den letzten verbliebenen Platz. 2-0 in Toronto gewonnen, damit vorbeigezogen und jetzt 4. Die Hauptrunde geht noch 2 Wochen bis Ende April. Auch die haben natürlich eine gute Torhüterin mit Gwyneth Phillips, die letztes Jahr auch in den Playoffs ja so heiß gelaufen ist. Die mit dem Shutout beim Sieg in Toronto.
Und dann hätten wir eigentlich noch das 3x3-Turnier, das große in Innsbruck. Wir hatten es ja in den Best of Seven, das ist unser Thema der Woche. Ne? Also lest das gerne nochmal nach, was wir da so alles so geschrieben haben. Wir wussten jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir das hier als Top oder Flop einsortieren sollen, weil wir es nicht so richtig eng verfolgt haben. Wir haben es ein bisschen über Social Media gesehen, aber da müssen wir uns nochmal mehr Gedanken drum machen. Also ne, die grundsätzliche Geschichte ist erstmal gut. Ne? Da wird was versucht im Eishockey. Man geht neue Wege, sei es Marketing, sei es Spiele mit so Geschichten, dass man auch so ein Stadion quasi mitten irgendwo aufbaut und sich was traut, was andere Sportarten vielleicht schon länger gemacht haben. Aber ob das jetzt wirklich ein Erfolg war oder langfristig ein Erfolg wird, können wir einfach noch 0,0 einschätzen.
Ja, war ja auch schlechtes Wetter am Freitag, dementsprechend da wenig Zuschauer, wurde dann ein bisschen mehr über Samstag und Sonntag. Am Ende hat sich Ungarn den Titel geholt bei diesem ersten Turnier. Und ich würde sagen, das Ganze steht und fällt auch einfach damit, was man für ein Rahmenprogramm hat, weil das ist ja genau der Aufhänger, dass das ein Event sein soll, dass es das ein Erlebnis sein soll, dass es ein bisschen länger und lockerer sein soll. Und wenn sie das hinkriegen, dann kann es funktionieren. Rein sportlich, glaube ich, reicht das nicht, um da zu sagen, okay, das haut mich vom Hocker. Klar, es fallen mehr Tore, es ist ein bisschen mehr Action, aber wenn du vom eigentlichen Eishockey kommst, glaube ich, brauchst du einfach da so ein Erlebnis in der Stadt, vielleicht dann auch mal mit Kids oder so, dass du sagst, okay, du machst einen schönen Tag und siehst ein bisschen Eishockey und hast dann irgendwie ja da ein paar Emotionen mitgenommen.
Ja, und es ist halt auch die Frage, ob es wirklich olympisch wird, ne? Das würde dem Ganzen natürlich einen Riesenboost geben. Und es ist auch die Frage, ob irgendwelche Spieler, wie es in den anderen Sportarten halt passiert ist, sich komplett auf diese Variante beschränken. Wenn es immer nur so quasi so jetzt in Anführungszeichen eine Resterampe ist, die gerade irgendwie nicht mehr in den Playoffs sind, die machen dann irgendwelche Spielchen dann in der Innenstadt, dann ist es natürlich was anderes als das, was zum Beispiel im Beachvolley passiert oder ein 3x3 Basketball oder sowas, wo dann ja wirklich Leute komplett rübergewechselt sind und da eine eigene Profikarriere gestartet haben.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an Christoph Fetzer.
Und bis morgen.